Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelt. Mein Name ist Angela Simonsmeier und heute diskutiere ich mit Markus Blaschke über ein ganz spannendes Thema, und zwar Pilze und Naturschutz.
Ja, auch ich begrüße alle und schauen wir mal, was wir heute zu hören bekommen, denn da bin auch ich ganz neugierig, was die Angela da alles recherchiert hat.
Oh je. Ja, also die Idee ist eigentlich deshalb entstanden, weil uns irgendwann aufgefallen ist, es gibt eigentlich kaum Naturschutzprojekte oder irgendwas in der Richtung zu Pilzen. Also es gibt ja für viele Tierarten, und inzwischen sind ja auch Insekten ganz groß dabei und Pflanzenarten und. Gibt es Naturschutzprojekte, kriegt man immer mal so in der Presse mit, aber für Pilze kennen wir das eigentlich gar nicht. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt mal eine Folge über Pilze und Naturschutz und gucken mal, was es da eigentlich so gibt und inwieweit eigentlich Pilze im Naturschutz präsent und auch repräsentiert sind. Und da ist natürlich erstmal der erste Blick in die Bundesartenschutzverordnung. Also es gibt tatsächlich einige Pilzarten, die geschützt sind, also zum Beispiel die Albatrellus-Arten, also Schafporlinge und Verwandte, die ganzen Saftlinge, also Hygrozybe-Arten und so weiter und so weiter. Und es stehen auch die Speisepilze, Steinpilz, Pfifferling und so weiter drauf, also Morcheln, Bretling und so weiter. Und das ist ja auch immer so ein Punkt, der so für Unsicherheit sorgt, gell, Markus?
Ja, die Pilzarten sind da aufgeführt und das bedeutet erstmal vom Grundsatz her, dass man sie der Natur gar nicht entnehmen darf. Aber es gibt dann doch auch Ausnahmen und das betrifft eigentlich viele gängige Speisepilze, also wie hier zum Beispiel den Steinpilz und den Pfifferling. Da darf man sich nämlich zum eigenen Bedarf in kleinen Mengen dann doch einiges entnehmen aus dem Wald. Aber es gibt auch absolut geschützte Arten und dazu gehören zum Beispiel dann die Trüffel von der Gattung Tuba. Die sind wirklich total geschützt.
Es geistern ja immer mal solche Zahlen durchs Internet und durch die Gegend, dass man 3 Kilo pro Tag sammeln darf und so weiter. Es ist aber so, also ich habe keine Zahlenangaben in dieser Bundesartenschutzverordnung gefunden. Also insofern verstehe ich nicht ganz, woher diese Zahlen kommen.
Ja, das ist mir auch nicht klar. Also diese Zahlen sind rechtlich nicht bindend, wenn da nicht andere Rechtsinstitutionen da wirklich eine genaue Vorgabe geben. Und das ist, glaube ich, nur in einem einzigen Landkreis in Deutschland überhaupt der Fall, dass da sozusagen eine örtliche Verordnung auf Landkreisebene erlassen wurde. Und da steht mal eine Zahl drin. Aber ansonsten gibt es gar keine Zahl für Deutschland. Also das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff in kleinen Mengen.
Okay, also das heißt, es ist im Zweifelsfall auch relativ dehnbar. Zuständig für die ganze Geschichte sind die unteren Naturschutzbehörden. Das heißt, auch wenn man, ich sag mal zum Beispiel gewerblich für Restaurants sammelt oder sowas, dann braucht man tatsächlich eine Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde.
Naturschutzrechtlich. Dazu kommt aber noch, das muss man noch darauf hinweisen, wenn man gewerblich sammeln will, braucht man auch die Genehmigung des Grundstückseigentümers. Das fällt dann nämlich nicht mehr unter das allgemeine Nutzungsrecht.
Ja, also alles gar nicht so einfach. Ich würde mal sagen, Pilze sammeln dafür, dass es für ein Abendessen reicht, für die eigene Familie jetzt nicht unbedingt für eine 20-köpfige Abendgesellschaft. Also wenn es für die eigene Familie reicht, dann ist es im Rahmen. Wenn man anfängt, die Nachbarschaft mit kiloweise Pilze zu beschenken, dann kann man davon ausgehen, dass man sich außerhalb des rechtlichen Rahmens bewegt.
Genau, so würde ich es auch sehen.
Ja, eine zweite große Institution, die im Naturschutz ja immer sehr präsent ist, das sind die roten Listen. Und es gibt, also die letzte rote Liste für Pilze, Pflanzen und Tiere wurde 2016 veröffentlicht. Und da wurden tatsächlich 6.000, also über 6.000 Großpilzarten bewertet. Also Großpilzarten in diesem Sinne sind Pilze, also Schlauchpilze und Ständerpilze, die ohne Hilfsmittel mit dem bloßen Auge erkannt werden können. Und davon fallen etwa 50% in die Kategorie D, das bedeutet Daten unzureichend. Und das ist ein Dilemma, was wir ja immer wieder haben, was wir immer wieder feststellen im Pilzreich. Es gibt einfach wahnsinnig viele Pilze und die Datenlage ist in sehr, sehr vielen Fällen wahnsinnig schlecht, was natürlich auch daran liegt, wie viele Leute sind draußen unterwegs, die gut genug geschult sind, um diese Pilzarten auch erkennen zu können.
Naja, mit dem Erkennen ist das natürlich auch noch so eine Sache. Also man sieht den Pilz, den Fruchtkörper, aber deswegen weiß man ja noch nicht die Art. Und es kann dann durchaus sein, dass es ja sehr umfangreich und schwierig ist, ihn zu bestimmen anschließend, weil man ja dann doch noch in die Lamellen rein mikroskopieren muss, die Hutschicht vielleicht präparieren muss und, um dann wirklich die Art genau zu bestimmen. Also das ist schon ein sehr aufwendiges Verfahren manchmal, die Artbestimmung.
Ja, und diese ganzen taxonomischen Neuordnungen, die wir auch durch das Aufkommen der NGS-Technik, also der Sequenzierungstechnik in den letzten Jahren gesehen haben, das macht das Ganze natürlich auch nicht einfacher, ne? Also was der Trend geht ja dahin, dass man Arten, die vor, also dass es mehrere Pilzarten gibt, wo es vorher nur eine gab. Ja, obwohl man wusste, dass es verschiedene Morphotypen gibt vielleicht, aber da sind jetzt teilweise wirklich Morphotypen oder sagen wir es mal so, es sind Arten unterschieden worden, die fast makroskopisch, also die makroskopisch definitiv nicht mehr unterschieden werden können. Und das verschlechtert natürlich diese ganze Situation, was die Datenlage angeht. Und um nochmal auf die Bundesartenschutzverordnung zurückzukommen, das hat natürlich auch unter Umständen zur Folge, dass Arten, die zu einer Gattung gehört haben, die ursprünglich auf der Bundesartenschutzverordnung stand, dass die plötzlich rausfallen und gar nicht mehr geschützt sind.
Nee, das würde ich nicht sehen. Da gilt der Stand des damaligen Wissens.
Ach, wirklich?
Da muss, ja, da gelten
Okay.
alle Arten, die zum damaligen Zeitpunkt als solches so anzusprechen sind.
Okay, aber ich sag mal, wenn da, also es steht explizit drin, Bundesartenschutzverordnung zum Beispiel, Hygrozybe-Arten. Wenn nach dem aktuellen Stand des Wissens Arten nicht mehr dieser Gattung zuzurechnen sind, dann können die doch nicht mehr unter die Bundesartenschutzverordnung fallen. Wie sollen das
Müsste ein
gehen?
Jurist wahrscheinlich klären, ja.
Ja, schwierig, ne? Also das sind das sind Schwierigkeiten, die vermutlich ein Spezifikum des Pilzreiches sind, wo ja taxonomisch doch sehr, sehr viel passiert und auch nahezu täglich passiert. Ein dritter Punkt, der im Naturschutz immer sehr präsent ist, das ist die FFH-Richtlinie. FFH steht für Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Das ist eine EU-Verordnung, EU-Verordnung, oder?
Ja, ist richtig.
Genau. Ist eine EU-Verordnung zum Schutz von Tier- und Pflanzenarten im Groben. Also es ist tatsächlich so, dass da eine ganze Menge von Tier- und Pflanzenarten, ich glaube auch Flechten auf in diesen FFH-Anhängen stehen, also die Anhangslisten, die Anhang 2-Arten sind Arten, zu deren Schutz spezielle Schutzgebiete eingerichtet werden. Und es ist tatsächlich so, dass Pilze nicht berücksichtigt wurden.
Genau. Deswegen sprechen auch einige von den Forgotten Species. Das sind nicht nur die Pilze, das sind noch ein paar Gruppen mehr, die einfach damals bei der Entwicklung dieser Verordnung überhaupt nicht berücksichtigt worden sind.
Woran liegt das?
Das hat rein politische Gründe. Also da sind ein paar Experten gefragt worden und da war kein Pilzexperte dabei. Und dadurch kamen halt auch keine Pilze in die Liste rein.
Hm, verstehe. Okay. Ja, also das ist tatsächlich ein Mangel dieser FFH-Richtlinie aus meiner Sicht, zumal ja Pilze wirklich also ein absolut integraler Bestandteil der Ökosysteme sind. Ohne Pilze funktionieren diese Ökosysteme nicht. Und man hat dann, also ich habe auf der DGFM-Homepage einen Text gefunden, man hat dann versucht, das so ein bisschen aufzufangen, indem man im Zuge dieser Rote Liste-Erstellung Verantwortungsarten unter den Pilzen ausgewiesen hat. Also das bedeutet, Verantwortungsarten sind Arten, für die Deutschland eine ganz besondere Verantwortung hat, weil sie entweder nur in Deutschland vorkommen oder weil sie ihren Verbreitungsschwerpunkt hier haben. Und man versucht da so ein bisschen eine Gleichwertigkeit zu erreichen zu FFH-Arten. Das ist natürlich nicht ganz möglich, weil einfach diese FFH-Richtlinie ein wahnsinnig großes Programm ist und Arten, die da nicht berücksichtigt werden, die fallen halt nun mal hinten runter. Also eine Gleichwertigkeit gibt es da effektiv nicht, aber diese Verantwortungsarten sind ausgewiesen worden. Und weißt du, ob das, sage ich mal, naturschutzfachlich tatsächlich irgendwie eine Konsequenz hat?
Ist mir jetzt leider auch nicht bekannt. Also, aber immerhin, was man sagen muss, ist, dass es dazu mindestens eine wissenschaftliche Studie gegeben hat, um diese Verantwortungsarten da sozusagen zu entwickeln. Ob die alles berücksichtigen konnte, gerade, du hast es ja angesprochen, schon bei den roten Listen ist es ja schwierig, alle Faktoren wirklich sauber zu berücksichtigen. Auch da versucht man ja mit möglichst standardisierten Verfahren vorzugehen, damit das auch nachvollziehbar ist. Aber manchmal ist die Datenlage eben dünn.
Ja, also ich kannte diesen Begriff der Verantwortungsarten jetzt nicht so. Also mir ist auch nicht, wie gesagt, nicht klar, was es dann letztlich für eine Konsequenz hat. Aber es gibt ein Förderprogramm und das nennt sich, Moment, jetzt muss ich kurz blättern. Das ist das Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Und dieses Bundesprogramm fördert also Schutzprojekte unter anderem für Verantwortungsarten. Und da gibt es also im Internet gibt es eine Liste von Arten, für die Schutzprojekte förderfähig sind. Und da stehen tatsächlich eine ganze Reihe von Pilzen drauf. Und ich fand das ganz interessant, weil mir Naturschutzprojekte für Pilze bisher noch nicht über den Weg gelaufen sind. Ja, und ich habe dann geguckt, gibt es da überhaupt Projekte, die da beantragt wurden, weil ich mir das ein bisschen schwierig vorstelle. Und ich habe tatsächlich zwei Projekte gefunden, die laufen bzw. vor kurzem ausgelaufen sind. Und das eine ist Bioholz, da geht es um Totholz und assoziierte Pilz- und Käfergemeinschaften. Das lief bis Juni 2021, ein großes Verbundprojekt mit Universitäten aus Marburg, Würzburg und München, dem LBV und dem Nationalpark Bayerischer Wald. Und da hat man eben Studien, also es hatte einen relativ großen Forschungsanteil, also man hat Studien gemacht zu Pilz- und Käfergemeinschaften, die mit Totholz assoziiert sind. Und man hat, glaube ich, auch Ausbringungsexperimente gemacht.
Ja, das weiß ich auf jeden Fall, dass die sehr experimentierfreudig gearbeitet haben dort, ja.
Ja, und Ziel ist natürlich dann auch immer, entsprechende Handlungsempfehlungen rauszugeben, um sowas, um solche Schutzmaßnahmen oder Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität, gerade was Totholz angeht, eben auch in die Forstwirtschaft integrieren zu können. Und ein zweites Projekt, auf das ich gestoßen bin, das nennt sich FRADIF. Das untersucht den Effekt des Eschentriebsterbens auf unter anderem Pilzverantwortungsarten. Also da liegt ein großer Schwerpunkt auf diesen Pilzverantwortungsarten in dieser Biozönose, die jetzt massiv vom Eschentriebsterben betroffen ist. Und das finde ich eine ganz spannende Fragestellung. Man guckt sich ja eigentlich immer nur die Eschen an und sieht, scheiße, die sterben ab. Aber dass da noch ein ganzes Ökosystem mit dranhängt, das ja schon ziemlich speziell ist, ne? Also wir haben ja nicht die Mykorrhiza-Arten zum Beispiel, die wir jetzt in einem klassischen Buchen- oder Fichten- oder Tannenwald haben.
Nee, bei der Esche ein bisschen anders. Keine Großpilze.
Bei der Esche sehr anders, auf alle Fälle. Und da geht es also darum, herauszufinden, wie wirkt sich das auf Pilzverantwortungsarten aus, auf die gesamte Pilzartengemeinschaft? Wie ist der Etablierungserfolg der Verjüngung? Wie kann man eventuell mit waldbaulichen Maßnahmen versuchen, dem Kollaps dieses Ökosystems entgegenzuwirken, also indem man beispielsweise alternative Baumarten einbringt, die jetzt für das Ökosystem nicht so eine wahnsinnig große Umstellung bedeuten. Läuft bis 2025, also ein ganz, ganz spannendes Projekt, ist, glaube ich, die Uni Kiel.
Ist natürlich wirklich nicht einfach, weil diese Verantwortungsarten ja doch eher sehr, sehr seltene Arten sind. Also ich denke, da muss man weiter fokussieren, also allein auf so extrem seltene Arten. Das wird extrem schwierig und anspruchsvoll.
Ja, also ich denke schon, dass die sich die gesamte Pilzwelt dort anschauen, aber es ist halt, wie gesagt, so, dass dieses Bundesprogramm eben spezifische Schutzprojekte für diese Verantwortungsarten fördert und insofern muss man natürlich da ein ganz besonderes Schlaglicht drauf werfen, um diesem Förderschwerpunkt gerecht zu werden. Also da steht beispielsweise der Satansröhrling übrigens auf der Liste oder der Moorhallimarsch oder der Amethystpfifferling. Also eigentlich eine ganz interessante Liste. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass da mehr Projektanträge zu diesen pilzlichen Verantwortungsarten gestellt würden, weil wenn man sich mal diese Gesamtliste aktuell laufender Projekte anschaut, dann ist das sehr insektenlastig, fand ich. Also das ist tatsächlich was momentan offensichtlich gut geht, aber ja, ich hoffe, dass da vielleicht noch ein paar mehr Leute gute Ideen haben und es beim Bundesprogramm Biologische Vielfalt mal mit einem pilzlichen Projektantrag versuchen. Ja, ansonsten habe ich noch ein Interreg-Projekt gefunden, BioDiff 316, das lief bis 2020, das war angesiedelt in den Nationalparks Bayerischer Wald und Schumacher. Also ein grenzübergreifendes Projekt, wo man sich insbesondere totholzassoziierte Artengruppen angeschaut hat, also Pilze, Flechten, Moose und Insekten. Und da hat man also biodiversitätsverbessernde Maßnahmen durchgeführt, also Totholz angereichert, eine Förderung seltener Baumarten versucht, also Eibe, Linde und Ulme beispielsweise, eine Förderung alter Bäume. Und was ich ganz spannend fand, man hat also eine Anzucht und Impfung selten gewordener Pilzarten mit autochthonem Kulturmyzel versucht. Zum Beispiel, da haben sie ein Bild gezeigt, Fomitopsis rosea. Und das ist ja ein Pilz, über den wir neulich auch gestolpert sind, ne?
Ja, das ist so ein typischer Pilz der Hochlagen. Wir waren ja eher überrascht, dass wir den öfter mal gefunden hatten, wenn man in die Hochlagen geht. Und sicherlich kein ganz einfacher Pilz, was jetzt so die Ansprache anbelangt, haben wir ja festgestellt, weil er zumindest dem rotrandigen Baumschwamm sehr, sehr ähnlich sieht. Und auf der anderen Seite wir ja Stämme gefunden haben, wo man die einen Fruchtkörper eindeutig als rotrandigen Baumschwamm ansprechen würde und die anderen eben als Fomitopsis rosea.
Ist ein ganz interessanter Artenkomplex und war eben dort bei diesen Animpfungsversuchen mit dabei. Genau, die haben also zum einen diese biodiversitätsverbessernden Maßnahmen durchgeführt und zum anderen ein Monitoring von Pilzen, Flechten, Moosen und Insekten durchgeführt auf quasi Stichprobenflächen in diesem Untersuchungsgebiet. Das hatte insgesamt 210 Hektar in den Managementzonen der zwei Nationalparke und ist 2020 ausgelaufen. Auch ein ganz interessantes Projekt. Ja, ansonsten so im täglichen Leben, also was Naturschutz angeht, da dreht sich ja vieles dann so um Baubegleitung und so weiter. Ich kenne das aus der Fledermaus-Szene, dass da gerade was Bauvorhaben und so weiter angeht, dass da immer sehr, sehr viel los ist. Ist das bei Pilzen auch so? Kennst du da Beispiele?
Ja, ich kenne nur einen einzigen Fall, den hat es mal in Deggendorf gegeben. Und dort wollte man ein erweitertes Baugebiet ausweisen und es wurden in dem Bereich Pilze nachgewiesen, von denen vorher praktisch keine Funde bekannt gewesen sind. Das waren, glaube ich, kleine Keulchen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann wurden aus dem Bauantrag wohl so eine Größe von 3 Bauparzellen also herausgenommen und der Bau dann erstmal gestoppt worden. Der Bauunternehmer war natürlich nicht so begeistert, dass da sein Baugebiet verkleinert worden ist. Und der hat dann zunächst mal die Bevölkerung aufgefordert, ihm doch weitere Funde von dieser Pilzart zu melden. Das ist erstmal gar nicht gelungen auf die Schnelle. Und dann hat er also einen Sachverständigen beauftragt. Der musste dann für ihn sozusagen die Pilze suchen gehen und konnte dann auch eine ganze Reihe von Funden dann nachweisen. Also spricht natürlich auf der einen Seite dafür, dass eben Pilze auf der einen Seite wirklich selten sein können und gar nicht so leicht zu finden sind. Aber auf der anderen Seite spricht es natürlich auch wieder dafür, dass wir über die Verbreitung von manchen Arten halt nicht allzu sehr viel wissen.
Okay, und was war dann letztendlich die Konsequenz? Also sind diese Flächen tatsächlich herausgenommen worden oder hat man das zurückgedreht, weil die Pilze auch woanders noch gefunden wurden?
Ich glaube, es ist dann wieder zurückgedreht worden. Also es war nur sozusagen ein Baustopp.
Okay, verstehe. Also das ist aber dann, sage ich mal, ein Zufallsfund gewesen, oder? Oder hat man da vorher quasi im Rahmen so einer Umweltverträglichkeitsprüfung gezielt nach Pilzen gesucht? Laufen die da mit bei solchen UVPs oder war das ein Zufallsfund?
Nee, das war ein Zufallsfund. Und das ist dann bekannt geworden, eben, dass es diesen Fund da gegeben hat. Und dann hat man das natürlich herangezogen.
Okay. Ja, ich bin da ja nicht so drin in diesen ganzen naturschutzrechtlichen Bestimmungen, was Bauvorhaben angeht. Also ich weiß auch gar nicht genau, was bei so einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht wird. Aber mein Eindruck ist eigentlich schon, dass es Artengruppen gibt, die recht gut abgedeckt sind bei solchen Bauvorhaben oder auch Sanierungsmaßnahmen. Also wie gesagt, aus dem Bereich der Fledermäuse kenne ich das, dass die mir da eigentlich relativ gut abgedeckt scheinen und dass da auch Experten immer wieder, also Sachverständige engagiert werden für solche Gutachten. Das scheint mir bei Pilzen aber definitiv nicht der Fall zu sein. Auch hier wäre es vielleicht eine Sache, wenn man da in Zukunft drauf hinarbeiten würde, dass sich da ein bisschen was tut.
Mhm.
Der letzte Punkt auf meiner Liste ist quasi, was kann jeder einzelne Pilzsammler, Pilzenthusiast tun, um die Artenvielfalt zu schützen, um die Pilzarten zu schützen, um auch die Arten zu schützen, die als Ausnahme gesammelt werden dürfen für den Eigenbedarf. Da kommt man natürlich gleich immer so auf dieses große Streitthema, ja. Wie sammle ich Pilze? Muss ich sie abschneiden? Schädige ich das Pilzmyzel, wenn ich sie herausziehe oder herausdrehe? Wie siehst du das?
Naja, den Pilz, der ja eigentlich als großes, lebendiges Wesen im Boden oder im Holz drinne steckt, dem ist dieser Aspekt fremd. Also das ist dem völlig egal. Ich meine, die Schnecken fressen ja auch nicht unbedingt gleich den ganzen Fruchtkörper aus. Also so, dass man das vergleichen könnte mit Abdrehen, aber andererseits schneiden sie auch nicht ganz gerade. Also trotzdem leben unsere Pilze ja seit Jahrtausenden. Und auch wenn viele Rehe oder so Pilze verspeisen, da wird mal mehr gerupft, dann geht halt auch mal mehr ganz raus und entsprechend auch manchmal eher abgebissen oder es reißt was ab. Also dem Pilz ist das, wie der Fruchtkörper hier behandelt wird, vollkommen egal. Da muss man dann sagen, das kann man mehr anpassen für den Sinn und Zweck des Sammelns. Also was wirklich wichtig ist, ist, dass Pilze nur aus einem Grund entnommen werden dürfen. Und dazu kann man natürlich das Verspeisen von Pilzen ansprechen, aber einfach nur grundlos Pilze zu zerstören, das ist also sozusagen ein Frevel und könnte rein rechtlich sogar geahndet werden. Pilze sammeln zum Essen, und das ist eine Art, die ich genau kenne, dann schneidet man die ab und lässt den ganzen Dreck gleich im Wald, dann hat man es in der Küche auch einfacher. Oder man will jetzt wirklich eine Art genau bestimmen, dann ist es zweckmäßig, den rauszudrehen und möglichst mit allen Elementen dann mitzunehmen, und dann kann man ihn auch sicher bestimmen. Nicht, dass nachher doch die Frage kommt, wie ist das Fleisch in der Stielbasis ganz unten und man hat die abgeschnitten, ja, dann kann man das nicht beurteilen. Oder wie sieht die Knolle aus? Welche Randungen sind da zu erkennen? Und dann würde das ja gar nicht gehen. Es gibt natürlich noch ein paar Aspekte mehr aus meiner Sicht. Teilweise wird natürlich hier auch an die Landnutzung appelliert. Und da muss man natürlich schon sagen, also im weitesten Sinne naturschutzfachlich interessant sind natürlich auch viele Veränderungen von Pilzarten. Und wenn man jetzt hier sich so mit Pilzen in der Gegend auch beschäftigt, dann kommt immer wieder die Frage, warum gibt es hier kaum noch Pfifferlinge? Warum gibt es den Brätling gar nicht mehr? Und da muss man natürlich sagen, da hat sich auch vieles verändert. Und zwar vor allem, was so zum Beispiel Stickstoffeinträge anbelangt. Und das macht für viele Mykorrhizapilze sicherlich ganz enorm was aus. Es hat auch Veränderungen gegeben, die mit Vor- und Nachteilen verbunden sind und für die Pilze dann vielleicht dazu geführt haben, dass sie nicht mehr so fruktifizieren. Früher wurde im Wald das Streu gerecht zusammen rausgebracht dann und in den Stallungen verwendet als Einstreu. Macht man heute nicht mehr. Es gibt inzwischen so viel Stroh, dass das völlig ausreicht und man braucht das nicht mehr. Und früher hat man das eben genutzt, hat zur Folge, dass manche Pilzarten gar nicht mehr so fruktifizieren. Die Pilze fruktifizieren jetzt weniger, weil einmal scheinbar die Streu ein gewisses Hindernis ist und auf der anderen Seite dadurch, dass die Streu im Wald verbleibt, die Stickstoffsituation sich positiv entwickelt für die Bäume, und dann brauchen sie halt ihre Mykorrhiza-Partner vielleicht nicht mehr in dem Sinne oder zumindest fruktifizieren sie nicht mehr wie vorher.
Also kurz zur Erläuterung, also hier in der Region bedeutet Raum Freising, ja, also das, falls das nicht jeder weiß, der uns hier zuhört, wo wir sind. Ja, also Stickstoffeinträge, Eutrophierung, ein ganz großes Thema, was auch mit Sicherheit ein Punkt ist, ist Bodenverdichtung, oder?
Wobei, da muss man sagen, wir wissen eigentlich wirklich noch relativ wenig wissenschaftlich fundiert darüber.
Okay.
Und auf der anderen Seite, es ist immer wieder ein Thema, Bodenverdichtung, es wird geschimpft über die Maschinen, die zum Beispiel im Wald sind. Ich sehe das ein bisschen immer in der Gesamtentwicklung und man muss halt berücksichtigen, auch in den Zeiten vor Harvester und vor Worder wurden Maschinen eingesetzt im Wald, zumindest seit der Industrialisierung. Und man muss berücksichtigen, bevor die Rückegassen für die Vorworder und Harvester angelegt worden sind, fuhren diese Maschinen meistens relativ unbedarft einfach durch die Bestände zwischen den Bäumen durch. Und wir hatten da natürlich dann Verdichtungen des Bodens auf der gesamten Fläche. Mhm. Und das ist jetzt halt mehr reguliert worden. Jetzt konzentriert sich halt die Verdichtung, die bei Vorwordern gegeben ist. Insbesondere bei den Harvestern ist sie gar nicht so hoch, weil die ja gar nicht so viel Gewicht mit sich bringen, beziehungsweise das besser verteilen durch die Nutzung von Ketten oder besonderen Breitreifen und dann auch noch den Druckverhältnissen in den Reifen das entsprechend anpassen. Aber der Vorworder, der das Holz raustransportiert, der ist so voll beladen, da haben wir eigentlich so auf den Rückegassen hohen Einfluss. Aber ob das ganze Myzelien wirklich so stört, wie das teilweise diskutiert wird, ich wüsste nicht, dass es da schon definitive wissenschaftliche Arbeiten zu gibt.
Ja, das schreit doch eigentlich nach einem Forschungsprojekt, denke ich. Wäre mal interessant, das zu untersuchen. Ja, also was mir jetzt auch untergekommen ist, wo ich jetzt gar nicht so dran gedacht hatte, das sind tatsächlich Trittschäden im Wald. Also das heißt, dass man, also die Hypothese, dass man quasi durch das Querfeldeinlaufen im Wald das Myzel oder die Fruktifikation schädigt oder beeinträchtigt. Ist das so? Das war mir völlig neu. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Also ich wiege 50 Kilo. Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Ja, ich denke schon, wenn du regelmäßig auf einem bestimmten Weg entlang gehst, dann hast du dann entsprechende Spuren. Mhm. Das kommt von Tieren, das kommt von Menschen und das kommt eventuell sogar von Maschinen, Fahrrädern oder Ähnlichem. Also da gibt es auf jeden Fall eine Beeinflussung. Mhm. Die muss für die Fruktifikation nicht mal ganz so negativ immer sein. Es gibt durchaus auch auffällige Sachen, dass sich etwas verändert, wenn beispielsweise jetzt Wege abgeschoben werden und der Oberboden wird da angekratzt an den Böschungen, dann tauchen da plötzlich Arten auf, die man vorher überhaupt nicht gesehen hat. Möglicherweise, weil es verkrautet war und man den Boden nicht so gesehen hat und jetzt alles frei ist. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass da auch sehr auffällige Arten, also zum Beispiel Fruktifikation von Pfifferlingen, gerade an solchen freien Stellen dann auch mal wieder mehr zum Vorschein kommt. Ich will jetzt nicht dafür sprechen, dass wir jetzt überall was aufkratzen müssen, aber ich will halt darauf aufmerksam machen, dass man vieles mit mehrerlei Ansichten betrachten kann. Und man muss da halt Abwägungen dann natürlich durchführen unter allen Aspekten. Also darauf wollte ich nur hinaus.
Ja, es ist nicht immer alles schwarz und weiß, ne? So einfach ist es leider in vielen Fällen nicht. Ein dritter Punkt, der mir in dieser Naturschutzdiskussion rund um Pilze noch untergekommen ist, ist, dass Kahlschlagswirtschaft die Pilze massiv beeinträchtigt. Und das ist sicher ein Punkt. Also wobei ich eigentlich schon der Meinung bin, und ich werde jetzt vermutlich von etlichen Leuten gesteinigt virtuell, dass Kahlschlagwirtschaft eigentlich in Deutschland kaum noch betrieben wird. Also wenn wir jetzt, sage ich mal, die Fichtenkalamitätsflächen ausklammern, wo großflächig die Bäume tatsächlich absterben und wo dann die Bestände geräumt werden, aber so eine echte Kahlschlagswirtschaft, wie man das ja zum Beispiel aus Skandinavien kennt, das gibt es hier ja eigentlich nicht mehr wirklich, oder? Also zumindest nicht großflächig.
Ja, das glaube ich auch. Also in Deutschland spielt der Kahlschlag in größeren Dimensionen eigentlich kaum eine Rolle. Da sind, wenn man eben die Vergleiche zieht zu Skandinavien, aber auch schon zu unseren Nachbarn in Österreich, ganz andere Verhältnisse dort gegeben. Und ich meine, ich kenne mich ja auch ein bisschen in Österreich aus und bin da ja auch ab und zu zum Pilze sammeln. Und da kann kann ich jetzt auch nicht sagen, dass die Kahlschlagwirtschaft auf der Regionbasis betrachtet die Pilzvorkommen extrem negativ beeinflusst. Natürlich auf der Kahlschlagfläche spezifisch, dort wo gerade ein Einschlag war, da verändert sich die Situation schlagartig, das ist gar keine Frage. Da sind dann plötzlich viele Arten nicht mehr wiederzufinden. Es kommen aber auch ab und zu mal ein paar neue dazu. Für Speisepilzsammler zum Beispiel der Parasol, der liebt ja gerade diese Flächen, der kommt dann wieder vermehrt vor. Aber klar, viele Mykorrhiza-Pilze, die werden mit der Situation nicht so ohne weiteres zurechtkommen, weil die Umwelteinflüsse halt doch stark verändert sind. Aber man muss auch feststellen, nach dem Kahlschlag heißt das ja nicht Rodung und es sind keine Bäume mehr da, dann kommen auch wieder Bestände und in diesen Beständen entwickeln sich ja auch wieder sehr interessante Mykorrhizen. Das kann man dort und in Skandinavien ja auch immer wieder beobachten. Also es ist keineswegs jetzt das Ende der Mykorrhiza oder so, dass dann plötzlich kaum noch Mykorrhizen vorkommen würden. Also das sehe ich immer ein bisschen anders, als das jetzt zu verdammen, diese Kahlschlagwirtschaft, jetzt grundsätzlich und zu sagen, das verhindert jegliche Mykorrhiza. Das ist aus meiner Sicht nicht haltbar. Es gibt genügend Gründe, warum man Kahlschläge insgesamt kritisch betrachten sollte. Aber für manches wiederum will ich jetzt nicht sagen, dass wir größere Kahlschläge brauchen, aber brauchen wir manchmal Licht im Wald. Zum Beispiel die Verjüngung der Eiche, die ja jetzt doch im Rahmen des Klimawandels durchaus berechtigt ist, weil die Eiche halt da ja eine sehr stabile Baumart ist, dann auch ihre entsprechenden Mykorrhizen mitbringt. Viele Pilzarten werden sich dann möglicherweise verändern, wenn wir wieder mehr Eichen haben werden in der Zukunft. Aber es ist halt ganz schwierig, jetzt in einem Dauerwald eine Eiche zu etablieren. Das ist halt kaum möglich. Weil das ist eine Lichtbaumart, die wächst ein, zwei Jahre vielleicht eigenermaßen noch unterm Schatten, aber dann braucht sie eigentlich Licht, zumindest in angemessenen Lichtschächten. Das muss kein Großkahlschlag sein, um Gottes Willen, aber ganz kleine Lücken reichen ihr nicht.
Ja, also gerade unter Buchenschirm ganz, ganz schwierig. Du hast jetzt gerade schon den Klimawandel angesprochen und das ist ja was aus meiner Sicht schon auch zu deutlichen Veränderungen führen wird in der gesamten Pilzartengemeinschaft, wenn man es jetzt überregional auch betrachtet, weil wir heißere, trockenere Sommer haben, weil wir sehr milde Winter haben, weil wir Extremwetterereignisse haben. Es ist schon so, dass wir damit Veränderungen zu rechnen haben, oder?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also Pilze zeigen einen Zusammenhang mit klimatischen Bedingungen. Das wird nicht bedeuten, dass sich die Artenzusammensetzung komplett austauschen wird in kurzer Zeit, aber wir werden da mit vielen Prozessen rechnen müssen, Artverschiebungen, neues Hinzukommen von Arten, Verschwinden von einzelnen Arten. Also da werden selbst die Veränderungen, die wir auf jeden Fall erwarten müssen, wenn wir im Rahmen von 1,5 bis 2 Grad landen werden, akzeptieren müssen. Und es kann noch mehr werden, wenn der Klimawandel nicht wirklich gestoppt werden kann.
Rechnest du mit einer starken Beeinträchtigung der Fruktifikation im Herbst, spezifisch der Mykorrhiza-Pilze? Also das ist ja was ich in den letzten Jahren irgendwie mit Spannung beobachte, ob sich da Veränderungen ergeben. Und also ich fand ja, heuer war ein ganz, ganz schräges Pilzjahr. Also trotz der hohen Niederschläge im Sommer ganz, ganz wenig los, flächendeckend jetzt im Herbst, also ganz eigenartig. Und ich denke schon, dass das was mit dem Klimawandel irgendwie zu tun hat. Rechnest du da mit Veränderungen, was die Phänologie und so weiter angeht?
Ja, davon gehe ich aus. Also weil allein schon mit den Minustemperaturen dann im Herbst, also den ersten Frösten und so, ja, vieles einhergeht. Und da denke ich, hat das auch Auswirkungen auf die Fruktifikation. Und die Trockenheit natürlich auch dann, die möglicherweise vom Sommer länger sich hinzieht und dann viele Fruktifikationen einfach begrenzen wird. Also das haben wir ja in den letzten Jahren eigentlich schon gesehen. Also nicht spezifisch immer nur Klimawandel dann, sondern natürlich auch natürliche Schwankungen führen einfach zu diesen Prozessen, dass wir halt Unterschiede haben in der Entwicklung der Pilzfruchtkörper.
Ja, also ich sag mal mit Trockenheit, in dem Zusammenhang muss man ja sicher auch sehen, dass die Buche zum Beispiel Probleme hatte in den letzten Jahren. Sie hat jetzt heuer ein etwas besseres Jahr gehabt und sich vielleicht ein bisschen erholt, aber wir haben ja jetzt schon mit der Buche und der Fichte zwei Baumarten, die großflächige Absterbeerscheinungen erfahren haben. Und das bedeutet ja nicht nur, dass wir Bäume verlieren als Mykorrhiza-Partner, sondern auch, dass der Waldboden plötzlich dem Sonnenlicht relativ ungehindert ausgesetzt ist, oder? Das muss doch auch einen Effekt haben.
Ja, das ist sicher, keine Frage.
Ja. Gibt es zum Abschluss etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, was sie selber tun können, um im Sinne des Naturschutzes was für die Pilze zu tun, also wie sie sich draußen verhalten sollen, was sie tun können?
Reflektiert sein, aufmerksam sein, gucken, was kann ich beobachten, aber schauen, dass ich alles mit Maß mache.
Sehr gut, das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir, Markus. Es war wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen über so ein spannendes Thema. Und ja.
Auch von meiner Seite vielen Dank und bis zum nächsten Mal, sage ich.
Genau, wir hoffen, ihr schaltet wieder ein und ein frohes Pilz zu suchen. Servus.
Ciao.